Auschwitz ist ein Synonym für das brutalste und grausamste Menschheitsverbrechen. 6 Millionen Juden wurden in NS-Zeit entrechtet, enteignet, verschleppt und in Arbeits- und Konzentrationslagern ausgebeutet, misshandelt, vergast, ermordet. Heute vor 80 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Ein wichtiger Tag im Gedächtnis der Welt. Die Welt gedenkt an diesen Tag der Opfer der Barbarei, der Nazis, des Holocausts, der Shoah. Es geht um das Erinnern und das Gedenken, denn gemeinsames Erinnern konstituiert die Basis einer Gesellschaft. Auch und gerade, wenn es unbequem ist, sich zu erinnern, sich zu besinnen. Denn auch Untat und daraus erwachsene Scham, Schuld und Verantwortung gehören zum kollektiven Gedächtnis. Sie mahnen, dafür Sorge zu tragen, dass sich diese Untaten nicht wiederholen. Sie mahnen zu Wachsamkeit, zum Nie wieder. Und damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Hier bei uns im Studio begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Axel Drehkoll, den Leiter des Museums und der Gedenkstätte Sachsenhausen. Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Philipp Peimann-Engel, den Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, zugeschaltet aus Hannover. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Engel. Herr Professor Drehkoll, wenn wir heute über den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz sprechen, dann sprechen wir über Gedenken, wir sprechen über Erinnern. Sie kommen gerade von einer Gedenkveranstaltung in Sachsenhausen, die dort heute stattgefunden hat. Ist in diesem Jahr die Erinnerung wieder lauter geworden? Unterliegt Gedenken in dem Zusammenhang dann auch Schwankungen?
Ich würde es so sagen, die Erinnerung zum 80. Jahrestag der Befreiung ist vielleicht besonders wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob sie laut oder leise geworden ist. Dass sie besonders wichtig ist, hat mehrere Gründe. Einmal einen, der auf der Tradition beruht, dass die runden Jahrestage besonders wichtige sind. Das war für die Überlebenden schon so. Ist es heute für ihre Angehörigen. Das gilt jetzt für den 27. Januar, aber vor allem dann für die Feierlichkeiten zum Befreiungstag. Das ist in Sachsenhausen und in Ravensbrück dieses Jahr Anfang Mai. Vor allem aber, glaube ich, wenn wir uns die Situation in Berlin-Brandenburg, in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt ansehen, dann würde ich schon sagen, dass die Form der Aufarbeitung, für die diese Tage stehen, und die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen, vor allem mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, natürlich besonders wichtig ist, und dass es auch besonders wichtig ist, ein Zeichen zu setzen dafür, wie wichtig Gedenken und kritische Aufarbeitung ist. Das würde ich sagen, ja. Mhm.
Herr Engel, wir hören an diesem Tag Bekundungen, das tun wir immer zu diesen Jahrestagen. Wir haben es gerade gehört, es ist ja durchaus auch entsprechend wichtig. Inwiefern ist es ritualisiertes Gedenken und wie viel ist davon in dieser Gegenwart tatsächlich auch belastbare Überzeugung?
Ja, es ist natürlich richtig, wichtig und notwendig, dass erinnert wird an die NS-Zeit, dass erinnert wird an die Schicksale der 6 Millionen ermordeten Juden. Es ist natürlich auch richtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, aufrichtig die Frage stellen, ja, inwiefern gibt es auch in unserer Gegenwart Spielarten des Antisemitismus und wie groß ist auch die Gefahr des Antisemitismus und des Judenhasses in der Gegenwart. Ja, und gerade bei den letzten beiden genannten Fragen drängt sich mir, ja, als Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, aber drängt sich auch unserem Medium sehr, sehr häufig, ja, der Eindruck auf, dass sozusagen die Warnung und ja, schon die Warnung vor dem Judenhass so ein bisschen in die Vergangenheit verlagert werden und dass dann eben aber vor dem aktuellen Judenhass die Augen verschlossen werden. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass unsere Politiker, unsere Spitzenpolitiker das sehr, sehr aufrichtig meinen, wenn sie sagen, nie wieder Judenhass, und Judenhass darf nie wieder zugelassen werden in dieser Gesellschaft. Zugleich muss man aber auch ganz klar sagen, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist. Ob das der muslimische Judenhass ist, ob das der linksorientierte Judenhass ist oder dann eben andere Formen des Antisemitismus. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sind, Gottlob, sehr, sehr stark darin, den Rechtsextremismus und dann eben auch, ja, sozusagen den alteingesessenen Judenhass zu verurteilen, will da gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber wir haben da ja als Politik, Gesellschaft und auch als Journalisten riesen Leerstellen leider, was das klare Benennen ja von anderen Spielarten des Judenhasses betrifft.
Da kommen wir im Einzelnen im Laufe der Sendung noch zu, Herr Engel. Herr Dreckoll, gibt es Ausnahmen, gibt es Leuchttürme, wenn es um die üblichen Bekündungen an diesen Gedenktagen gibt? Also gibt es wirklich belastbare Überzeugte sozusagen? Herr Engel hat gesagt, in der Politik würde er das schon vermuten.
Sie meinen im Sinne von...
Es wird ja oft kritisiert, dass wir ein ritualisiertes Gedenken haben in dem Sinne.
Ach so. Und die Frage ist, ob es... wie viel Überzeugung tatsächlich dahinter steckt, dass diese Erinnerungskultur wichtig ist. Also ich würde so sagen, in meiner Wahrnehmung, ich kann nicht für die, es sind dann doch in Sachsenhausen und Ravensbrück, Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, die Dutzenden von Engagierten, das muss man wohl insgesamt sagen, Politikerinnen und Politiker, da kann ich natürlich nicht jeweils in die Köpfe hineinsehen. Aber sowohl auf lokaler Ebene, das betrifft jetzt etwa den Bürgermeister von Oranienburg, den Landrat in Oberhavel, den Ministerpräsidenten in Brandenburg, aber auch aus dem politischen Raum in Berlin, war heute der Kultursenator beispielsweise bei uns bei der Gedenkfeier, die Landtagspräsidentin, der Kultusminister aus Brandenburg, der Bildungsminister, Entschuldigung. Das sind schon Menschen, auch viele der Abgeordneten, Damen und Herren, bei denen ich den Eindruck habe, dass ihnen das Gedenken und Erinnern wirklich ein Bedürfnis ist. Das glaube ich schon, das kann man so sagen und sollte man, glaube ich, auch unterstreichen. Ist auch ein besonderer Landkreis, muss man sagen, weil eben zwei der großen und bekannten Gedenkstätten in Oberhavel verortet sind. Das ist also eine wahrscheinlich einmalige Situation im Bundesgebiet. Das würde ich sagen, das sind sie. Das sind auch viele, die zu uns kommen, aus Kreisen der Zivilbevölkerung und sich engagieren. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, wenn es wahrscheinlich, weil es ein runder Jahrestag ist und weil Überlebende noch kommen, das ist natürlich ganz besonders wichtig, wenn es dann Hunderte sind, dann gibt es natürlich aber auch ja zigtausend, die nicht kommen. Also wir müssen aufpassen, dass wir diese Großereignisse, zu der auch die große Politik kommt, im Sinne von bedeutende Funktionsträgerinnen und Funktionsträger auf Bundes-, Landes- und Regional- und kommunaler Ebene, dass das nicht den Eindruck erwecken darf, jetzt würde die breite Masse der Bevölkerung das quasi genauso wahrnehmen. Das ist nicht so. Deshalb glaube ich, da muss man eben einfach sehr genau unterscheiden.
Mhm. Herr Engel, wie nehmen Sie das wahr? Ist hierzulande die Bereitschaft, sich zu den Untaten, an die Untaten zu erinnern, mit zunehmendem Abstand auch zur Tat, wir haben ja 80 Jahre, eher gewachsen oder eher gesunken?
Naja, das ist ja ein empirischer Fakt, dass immer weniger Menschen, insbesondere auch junge Menschen, überhaupt sich auseinandersetzen mit der NS-Zeit. Es gab ja jetzt jüngst die Studie beispielsweise der Jewish Claims-Konferenz. Da war das Ergebnis, dass 13% der jungen Deutschen das Wort Holocaust und das, was der Begriff meint, dass sie davon noch nie gehört haben. Also das ist ein Teil der Wahrheit und ein Teil der Beschreibung der Realität, dass immer weniger Menschen ja von der NS-Zeit und vom Holocaust überhaupt etwas wissen. Und auch das ist ein empirischer Fakt. Auf der anderen Seite sehen wir auch und registrieren wir auch, ja, dass immer mehr Leute sagen, ja, was hat die NS-Zeit denn mit mir zu tun? Dann wird häufig auch ein Kategorienfehler begangen. Das merke ich auch bei meinen Buchreisen sehr, sehr häufig, dass dann insbesondere von jungen Leuten mir gespiegelt wird, ja, aber ich kann doch nichts für den Holocaust. Na, selbstverständlich nicht. Schuld ist immer individuell. Es geht um Verantwortung dafür zu sorgen als Demokraten, dass so etwas nie wieder passiert. Also ich glaube, das ist eine schwierige Gemengelage. Auf der einen Seite wissen immer weniger Leute, insbesondere junge Leute, etwas über diese Zeit. Die Bereitschaft nimmt dann von denjenigen, die darüber Bescheid wissen, ab, sich dann auch aktiv damit auseinanderzusetzen. Und dann, das ist auch leider ein empirischer Fakt, wissen wir auch, dass ungefähr 20%, das ist die Mitte-Studie unserer Bundesbürger in Deutschland, gefestigt antisemitische Einstellungen haben. Also das ist eine echt schwierige Gemengelage.
Mhm. Herr Dreckoll, besteht denn die Gefahr der Historisierung des Holocausts?
Ja, da müssten wir sehr genau hingucken, was damit gemeint ist. Aber ich würde sagen, die Gefahr besteht, das, was eben auch angesprochen worden ist, was ich unterstreichen würde, ist, wenn die Frage, was hat das mit mir zu tun, nicht mehr beantwortet werden kann. Und wenn wir das jetzt Historisierung nennen, dann ist das natürlich eine bedenkliche Entwicklung. Denn die Erinnerungskultur, wie überhaupt die Zeitgeschichte, das gilt nicht nur für die Erinnerungskultur, aber für die Erinnerungskultur ganz besonders, lebt von ihrer Gegenwartsrelevanz. Wir müssen ja erkennen, welche, und ich würde sagen, bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen und des Holocaust ist es eine ganz, ganz entscheidende Relevanz. Und das müssen wir aber erkennen und wir müssen in der Lage sein, das zu vermitteln. Und wenn diese Transferleistung nicht mehr funktioniert, dass auch junge Menschen erkennen, was ja eine Tatsache ist, dass unser gesamtes oder sehr weite Teile unseres gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Miteinanders auf den negativen Erfahrungen mit dem NS-Regime und seiner Massenverbrechen beruht, das Grundgesetz ist eine Antwort auf diese unbeschreiblichen Verbrechen, dann ist das deshalb auch eine bedenkliche Entwicklung, weil ich davon erstens ausgehen muss, dass diese Menschen nicht mehr genau verstehen, warum wir diese Verfasstheit eigentlich haben, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung und warum wir sie dringend brauchen. Und zweitens, einen Schritt weiter gedacht, womöglich auch eine Entwicklung, die dazu führt, dass die Werte, die damit verbunden sind, geringer geachtet werden. Und auch das kann ich ja nur wärmstens auch nochmal unterstützen und unterstreichen, dass 20% antisemitische Einstellungen haben, zeigt ja auch, dass möglicherweise auch eine Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus jetzt nicht dazu führt, dass das Erkenntnis da ist, dass ich keine antisemitischen, vor allem aber auch keine rassistischen oder anderen Einstellungen mit mir rumschleppen sollte. Also das sind einfach Entwicklungen, die wir sehr genau im Auge behalten müssen.
Herr Engel, spielt denn die Historisierung den Relativierern und den Verharmlosern der Tat in die Hände?
Ja, das absolut leider. Und wir sehen ja auch die Ergebnisse in der Gegenwart. Also wir müssen uns klar machen, dass wir eine Partei haben, ja, in den Parlamenten, auf Landesebene und auf Bundesebene, die in großen Teilen, in größten Teilen antidemokratisch ist, autoritär ist, in großen Teilen rassistisch, antisemitisch, geschichtsrevisionistisch ist. Ich spreche von der AfD. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Demokratie. Und ich habe manchmal den Eindruck, ja, dass wir Deutsche uns gar nicht bewusst sind, beziehungsweise ja, in diese Richtung geht es, dass immer mehr Menschen dann eben die Antidemokraten wählen und sich gar nicht mehr bewusst sind, was für ein großes Glück wir haben mit dem Grundgesetz, mit diesem zentralen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man sich das Parteiprogramm der AfD anschaut und aber auch dann eben das Handeln der Politiker der AfD, dann muss man zu dem Schluss kommen, ja, dass dieser Satz, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, von den AfD-Politikern so gar nicht ernst genommen wird, beziehungsweise auch aktiv attackiert wird. Und das bereitet, müsste jedem Demokraten große Sorgen bereiten. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob jeder Demokrat in Deutschland, ja, so sehr die Demokratie liebt, wie die Antidemokraten die Demokratie hassen, beziehungsweise die Unfreiheit lieben. Und ich kann nur sagen, wir müssen uns ja mehr vergegenwärtigen, was für einen Schatz wir haben mit dem Grundgesetz und eben mit diesem zentralen Satz, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das müssen wir uns immer wieder klar machen.
Ich bleibe gerne noch mal einen kleinen Moment bei der AfD. Gestern bei der Wahlkampfauftaktveranstaltung in Halle ist Herr Musk zugeschaltet worden mit den Worten, man solle die Schuld der Vergangenheit hinter sich lassen. Verfängt das? Wird sowas massentauglich? Was glauben Sie?
Das verfängt total und ja, wir sehen ja die Entwicklung auch schon vor den Äußerungen und Handbewegungen von Elon Musk. Geht genau in diese Richtung. Die AfD steht auf Bundesebene bei rund 20%, in manchen ostdeutschen Bundesländern bei über 30%. Das verfängt total. Und natürlich sind dann solche Äußerungen wie von Elon Musk mit dieser enormen weltweiten Reichweite dann auch nochmal Wasser auf die Mühlen der Antidemokraten und auf ja, potenzielle Wähler der AfD. Und es gibt dann immer die große Diskussion, meint Elon Musk das denn jetzt wirklich oder ist es sozusagen in Anführungsstrichen nur ein Flirten ja, mit dem Rechtsextremismus. Also ich glaube, die Zeichen an der Wand sind ganz, ganz klar. Also er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, diese ganzen Schlagzeilen, die es jetzt gab, nach den entsprechenden Handbewegungen und Äußerungen von ihm zu revidieren. Das macht er nicht und das macht er aus einem bestimmten Grund. Er meint das tatsächlich ernst. Er steht hinter dem, was er sagt und tut und ja, Nicht umsonst steht er auch hinter rechtsextremen Regierungen in Europa, ob das in Italien ist, ob das in Österreich ist oder jetzt neuerdings auch in Deutschland ist. Ja, und auch das muss man klar benennen und natürlich auch verurteilen. Mhm.
Herr Trikot, welche Erfahrungen machen Sie mit der AfD auch in Ihrer Gedenkstätte? Was steht in den Gästebüchern oder hat sich da in den letzten Jahren auch was verändert durch die AfD?
Also erstmal, da würde ich sagen, müssen wir von unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen ausgehen. Wir hatten ja nach dem furchtbaren Massaker der Hamas tatsächlich einen Anstieg an, ich nenne es mal allgemeiner Vorfälle, weil das, was wir als Vorfälle registrieren, kann Störung eines Rundgangs sein, können Beschmierung von Gästebüchern sein, können Feedback-Postkarten sein, die man bei uns hinterlassen kann. Und es gab einen enormen Anstieg und das waren ganz klar antisemitische Vorfälle, die man dem rechtsextremen Spektrum zuordnen kann, wie etwa es wird Zeit, dass Hitler wieder aufersteht und so weiter. Und aber auch Beschmierungen dieser Feedback-Postkarten, die auf einen ganz klar Israel-bezogenen Antisemitismus verweisen. Wir kennen die Urheber meistens nicht und wissen dann auch nicht immer ganz genau, aus welcher Richtung das dann tatsächlich kommt. Aber da kann man mutmaßen bei Free Palestine, wenn das beispielsweise auch an Orten hinterlassen wird, an denen explizit auch jüdische Gefangene verfolgt worden sind, dann spricht nun alles dafür, dass das ganz intentional antisemitisch war, nämlich Juden als Juden dafür, generell dafür verantwortlich zu machen, für die Situation im Nahen Osten. Also es gibt eine Zunahme und wir können die Urheber und Urheberinnen leider nur in seltenen Fällen tatsächlich dann namentlich nennen und auch zur Verantwortung ziehen. Aber was ich schon denke, ist, dass wir in Bezug auf Antisemitismus, in Bezug auf die feindlichen Einstellungen gegenüber queeren Menschen, also überhaupt fremdenfeindliche Einstellungen, so will ich das sagen, dass diese insgesamt Aufheizung der Stimmung, dass Anträge wie beispielsweise einer der AfD im August vergangenen Jahres, der sich ganz explizit gegen Vielfalt gewandt hat, demzufolge gemeinnützige Vereine, die sich für Vielfalt einsetzen, die Zuwendungen, die staatlichen Zuschüsse entzogen werden sollten. Das schafft natürlich eine Stimmung. Und ich befürchte auch, das legitimiert entsprechendes Vorgehen. Zumindest wird man nicht zu weit gehen zu sagen, es gab dann in der Folge auch, und das gab es ja auch andernorts häufig, Übergriffe bei Christopher Street Days. Wir nehmen nicht nur in der Gedenkstätte, sondern insgesamt eine Zunahme auch antiziganistischer Vorfälle war. Wie gesagt, der Antisemitismus, das ist ja leider eine traurige Konstante, das muss man sagen. Also wir können in den seltenen Fällen sagen, das ist jetzt unmittelbar die AfD. Aber mittelbar wird man es auf jeden Fall, denke ich, sagen können, dass das zu einer Aufheizung der Atmosphäre beiträgt. Es gab 2018 einen Vorfall tatsächlich. Da war es eine Gruppe um Alice Weidel vom Bundespresseamt vermittelt. Das mussten aber jetzt keine Parteiangehörigen sein. Da kam es tatsächlich dann auch zu einem Vorfall, der strafrechtliche Konsequenzen hatte. Aber das ist eben auch schon eine Weile her. Mhm.
Herr Engel, eigentlich wird Deutschland ja von vielen im Ausland auch gelobt, wie es mit seiner Geschichte umgegangen ist, wie das aufgearbeitet wurde, der Holocaust, auch überhaupt die Zeit der Nationalsozialisten. Würden Sie sagen, das ist zu Recht ausgesprochen, dieses Lob gegenüber Deutschland?
Naja, wenn man vergleicht, also die Bundesrepublik hat natürlich ja viel dafür getan, dass die Gräuel der NS-Zeit ja aufgearbeitet werden. Viele Menschen in diesem Land beschäftigen sich eben ja mit der Aufarbeitung der NS-Zeit. Das ist schon so, und auch wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann ist es schon so, dass da vielleicht die Bereitschaft in Deutschland ja größer ist. Das kann man schon sagen, aber wie gesagt, ich kann da immer nur dann eben auch dazu sagen, dass Antisemitismus oder andersrum, dass die Beteuerung der Politiker eben an den Holocaust-Gedenktagen nie wieder Antisemitismus und ja, Antisemitismus darf in diesem Land keinen Platz haben, dass sie dann schon auch sehr, sehr häufig Wohlfall sind und eben nicht die richtigen Konsequenzen dann nach sich tragen. Und ich finde, als Journalist kann. Vielleicht muss man das dann auch mal ganz konkret machen anhand von Beispielen, auch wenn es wehtut, wenn Bundespräsident Steinmeier dann eben ja mit betroffener Miene und Geste dann an den Holocaust-Gedenktagen sagt, ja, Antisemitismus hat keinen Platz in diesem Land und nie wieder und wir werden alles dafür tun, ja, dass eben Judenhass nicht toleriert wird in diesem Land. Und wenn er dann am nächsten Tag den türkischen Präsidenten Erdogan trifft, der am Tag dann sozusagen zuvor oder in den Stunden zuvor gesagt hat, dass die Hamas eine Befreiungsorganisation, eine Widerstandsorganisation gewesen sei. Und wenn dann Bundespräsident Steinmeier ihm die Hand schüttelt und sagt, das ist ein werter Freund der Bundesrepublik, ja, dann sind diese Beteuerungen, Antisemitismus hat keinen Platz in diesem Land, dann sind die schon auch ein bisschen sinnentleert und Wohlfall. Denn wenn wir uns die Gegenwart anschauen, da hat Antisemitismus verdammt viel Platz. Und Antisemitismus bedeutet eben nicht nur ja, die Gräuel der NS-Zeit. Antisemitismus bedeutet auch, dass seit dem 7. Oktober, nicht nur, aber auch seit dem 7. Oktober, die Schleusen des Antisemitismus noch mal mehr geöffnet wurden als zuvor schon. Wir haben ja gedacht, vor dem 7. Oktober, dass eine Steigerung der antisemitischen Vorfälle und Straftaten eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Seit dem 7. Oktober sehen wir, das ist ja empirische Evidenz, aber auch anekdotische Evidenz, haben sich die Vorfälle noch mal signifikant erhöht. Und das geht leider sehr, sehr häufig eben auch auf das Konto von linksorientierten Antisemiten und von muslimischen Antisemiten. Und es ist leider keine Entweder-oder-Diskussion, sondern eine Sowohl-als-auch-Diskussion. Ich finde, wenn wir den Kampf gegen Antisemitismus ernst meinen, müssen wir natürlich über die AfD reden, aber genauso auch über muslimische Judenhasser und über die linksextremistischen oder linksorientierten judenfeindlichen Exzesse an unseren Universitäten.
Da kommen wir auch gleich noch zu, Herr Engel. Herr Drekoll, Herr Engel sprach gerade von einem Gap, von dem, was politische Erinnerungskultur auf der einen Seite äußert und dann aber wieder an aktiver Politik zeigt. Sehen Sie das auch so?
Naja, ich würde es so sagen. Also, was wir tatsächlich brauchen, und da habe ich bisher, was das Land Brandenburg angeht und eigentlich auch was den Bund angeht, schon Rückhalt erfahren. Oder die Gedenkstätten haben das, aber da darf auf gar keinen Fall ein Gap entstehen. Und ich rede jetzt nur von den Gedenkstätten. Nicht von dieser globalen Ebene, die ich damit bewusst nicht berühren will, weil das dem kann ich natürlich nicht widersprechen. Was jetzt aber Erinnerungsarbeit im Sinne von Gedenkstättenarbeit angeht, glaube ich schon, es gab eine Rückendeckung von Bund und Land in Kenntnis, dass das Thema bedeutsam ist. Nur wir wissen, wie es jetzt aussieht in den Kassen, sowohl der Länder, wahrscheinlich auch der Kommunen und des Bundes. Und warum müssen wir aufpassen? Weil ich denke, die Rufe nach Gedenkstätten werden dann immer sehr schnell laut, wenn wir Verstärkung haben von extremistischen Positionen, weil dann die Gedenkstätten dann wieder als Partnerinnen und Partner auftauchen, die man doch durch die Konfrontation mit Geschichte gut dazu gebrauchen kann, dass man möglichst gegen solche Einstellungen auch anarbeiten kann. Nur wenn wir das gezielt und effektiv machen wollen, dann brauchen wir wirklich fulminante Unterstützung. Erstens, weil wir teilweise ja zig Hektar an Fläche haben mit historischen Gebäuden, die alle erhalten werden müssen. Und das ist natürlich das Pfund, was wir haben, die historische Bausubstanz als Orte der Geschichte und als Orte vor allem der Verbrechen. Darum geht es ja bei uns. Zweitens aber auch braucht gezielte Pädagogik Personal, ist sehr personalaufwendig, braucht Zeit. Und sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch was die personelle Ausstattung angeht, sage ich mal etwas vorsichtig, gibt es durchaus Luft nach oben. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass der Ruf nicht auf der einen Seite nach den Gedenkstätten sehr laut ist, aber in Zeiten, in denen eben dann nicht viel Geld zu verteilen ist, die Prioritäten dann eben so aussehen, dass wir nicht ausreichend dafür ausgestattet werden. Und da mache ich mir schon Sorgen.
Herr Engel, Sie haben es eben schon ein Stück weit angesprochen. Vollzieht sich in der kollektiven Erinnerungskultur ein Wandel, einerseits durch die Distanz, darüber hatten wir schon gesprochen, aber auch durch den Wandel innerhalb der Gesellschaft, in der Gesellschaftsstruktur?
Naja, ich glaube, gerade in diesem Prozess sind wir und da befinden wir uns gerade auch. Wenn ich mit Schülern spreche, wird häufig mir rückgemeldet von Schülern mit Migrationshintergrund, was geht mich denn die NS-Zeit an? Und ich glaube, dass es ja jedem Bürger dieses Landes sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Das ist auch notwendig, ja, dass er sich befasst mit der Geschichte des Landes, in dem er ist und ja, dessen Staatsbürger er ist. Also ich sehe da schon ja eine große Geschichtsblindheit und auch dann teilweise aktiv, ja, so schon auch klar artikuliert immer mal wieder sehr, sehr deutlich die ja, Verweigerung, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen, so nach dem Motto, ja, unsere Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern-Generationen waren keine Täter, mich geht das nichts an. Und ich glaube schon, dass natürlich jeder sich mit der Geschichte auseinandersetzen sollte, gar nicht natürlich in diesem Sinne, trägt man eine Mitschuld oder nicht? Natürlich nicht. Wie gesagt, ich hatte es erwähnt, Schuld ist immer individuell. Aber ich glaube, wenn man sich mit der Geschichte befasst, wird einem, also es gibt tausend gute Gründe dafür, aber eben auch mit Blick auf die Gegenwart, wird einem dann klar, dass die Demokratie alles andere ja, als etwas ist, das vom Himmel fällt. Und es macht einem auch deutlich, wie fragil die Demokratie ist und wie wichtig es ist, ja, zu Wahlen zu gehen und dann eben auch, ja, diesen Schatz Demokratie zu wahren und ja, aktiv dafür zu kämpfen, damit es behalten bleibt.
Herr Drikow, inwiefern lässt sich denn unsere Erinnerungs- und Verantwortungskultur auch auf zugewanderte Bürger anwenden und kann man von denen auch ein Bekenntnis zum Antisemitismus verlangen?
Zunächst würde ich sagen, es ist schon wichtig, auf verschiedene kulturelle Hintergründe einzugehen, der Besucherinnen und Besucher, der Schulklassen, der Menschen, die zu uns kommen. Das versuchen wir ja auch mit verschiedenen Programmen. Ich denke aber auch, das ist ohne weiteres möglich. Wir erleben ja auch, dass viele Menschen, ob jünger oder älter, die zu uns kommen und egal wie lange sie schon in Deutschland leben oder ob sie in Deutschland geboren sind und ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, es gibt ja großes Interesse. Ja, das ist wichtig, auf die Tatsache einzugehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das gibt der Beschäftigung mit der eigenen Geschichte natürlich schon noch mal eine andere Dimension, als wenn ich davon ausgehen kann, dass es eine familiäre Bezüge gibt durch die eigenen Großeltern oder mittlerweile, wenn ich von meiner Tochter ausgehe, dann eher Urgroßeltern. Aber ich denke, da gibt es Formate und ich denke auch, das klappt im Allgemeinen auch, soweit wie ich das überblicken kann, gibt es da auch positive durchaus Effekte dieser Ansätze. Das Zweite, was ich aber sagen würde, also oder anders formuliert, noch zum ersten Punkt, positive Effekte insofern, als ich sagen würde, wir erreichen schon, ob das jetzt junge Leute sind, egal welchen Hintergrund, entweder wir erreichen sie oder wir erreichen sie eben nicht, die gibt es natürlich auch, das will ich damit nicht gesagt haben, aber ich glaube, in der Fläche können wir schon wirksam werden, auch mit Schülerinnen und Schülern, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben oder die Familien. Aber ganz egal, wie erfolgreich wir damit sind, dass der Antisemitismus was ist, was wir ablehnen müssen und auch einfordern müssen, dass das keinen Platz haben darf, das ist für mich eine schiere Selbstverständlichkeit. Also natürlich ist das ein besonders wichtiges Thema, der Antisemitismus und auch wichtig sind natürlich die anderen Themen, die wir schon angesprochen haben, die alle mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Orte wie die Gedenkstätten, unter anderem Sachsenhausen und Ravensbrück, gibt als Gedenkstätten, als historische Orte, weil wir Menschen vor Augen führen können, was passiert, wenn ein Regime von einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft träumt und alles andere, das nicht in diesen Rahmen einer homogenen Gemeinschaft passt, und so ist ja auch die Sprache der Nationalsozialisten gewesen, nicht nur ausgesondert werden sollte, sondern letztendlich ausgerottet. Das sind ja nicht umsonst, kommen ja solche Begrifflichkeiten, die aus der Biologie entlehnt worden sind. Und wir wollen ja zeigen, was passiert, wenn Menschen zu Gruppen zusammengefasst werden und sozusagen ihnen als Kollektivsingular bestimmte Eigenschaften angedichtet werden und sie deshalb ausgestoßen werden. Das fängt nicht in den Konzentrationslagern an, das erlebt aber, was Sachsenhausen und Ravensbrück angeht, eben einen Tiefpunkt oder einen traurigen Höhepunkt, je nachdem, wie Sie das formulieren wollen. Es sind also Endpunkte einer solchen Entwicklung. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, zu zeigen, was passiert, wenn solche Vorstellungen populär werden und wenn solche Vorstellungen auch auf einmal politisch referiert werden. Das halte ich für brandgefährlich. Und solche Vorstellungen gehen ja einher mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit der Feindlichkeit gegenüber anderen Lebensentwürfen, also deshalb auch die queeren Menschen. Und deshalb glaube ich, dass wir als Gedenkstätten, und ich glaube es nicht nur, ich bin überzeugt davon, wirklich alles tun müssen, dass das nicht hintergehbar ist. Das darf es in diesem Land eigentlich nicht geben. Wir wissen, dass es das gibt, aber deshalb müssen wir alles tun, um dagegen anzugehen.
Mhm. Herr Engel, bleiben wir noch einen Moment beim Antisemitismus. Es ist ja oft die Rede von dem importierten Antisemitismus. Das verdrängt aber vielleicht auch den Blick, dass Antisemitismus ja in vielen Varianten daherkommt und auch viele unterschiedliche Quellen und auch unterschiedliche Gesellschaftsgruppen berührt. Welche Quellen hat der Antisemitismus bei uns?
Ja, es ist erstmal richtig, was Sie sagen. Ich hatte es ja erwähnt, es ist leider keine Entweder-Oder-Diskussion, sondern eine Sowohl-als-auch-Diskussion und wird schon relativ häufig von Journalistenkollegen oder dann bei dem Buch Reisen gefragt, gibt es denn jetzt das eine oder das andere? Und da kann ich nur sagen, Überraschung, es gibt beides, beziehungsweise es gibt eben auch noch andere Phänomene des Judenhasses. Es betrifft die ganze Gesellschaft, also es gibt von links nach rechts, Mitte der Gesellschaft. Sie glauben gar nicht, was für Leserzuschriften wir bekommen von Professoren, von Professorinnen, die sagen, wir sind große Anhänger und Förderer der jüdischen Kultur, aber Hand aufs Herz, das, was die Israelis, ich zitiere jetzt, im Gazastreifen machen, das ist ja noch viel schlimmer als das, was die Nazis während der NS-Zeit mit den Juden gemacht haben. So, es ist leider eine Entweder-Oder-Diskussion. Der Antisemitismus geht einmal quer durch die Gesellschaft, eben durch die Mitte, durch links, durch rechts und eben auch ganz stark durch die muslimische Community. Und es muss klar benannt werden und wird dann häufig auch immer gefragt, was ist denn jetzt sozusagen die schlimmste Erscheinungsform? Bin sehr, sehr stark gegen solche Rankings. Also ich finde, man muss sagen und zu dem Schluss kommen, dass alles koexistent ist und dass wir alle Formen ernst nehmen müssen und natürlich auch alle Formen gleich stark bekämpfen müssen.
Kleidet sich denn der Antisemitismus heute in andere Gewänder? Sie haben es eben schon angesprochen, ein Stück weit Israel-Hass als Stichwort.
Ja, absolut. Also das ist zwar jetzt auch kein ganz neues Phänomen. Also wir erinnern uns an die wirklich sehr, sehr hellsichtigen, klugen Werke von Jean Améry, dass wir jetzt wieder ein Aufleben des israelbezogenen Judenhasses erleben. Ja, ist nicht wirklich neu. Das erleben wir allerspätestens haben wir schon in den 60er Jahren sehr, sehr stark erlebt. Und ja, das ist ein Phänomen, das wir immer wieder antreffen, wenn Israel eben ein wehrhafter Staat sein muss. Ganz wichtig dazu zu sagen, natürlich begeht die israelische Regierung Fehler, natürlich begeht das israelische Militär auch Fehler. Es wäre ja schräg, wenn es 200 Staaten rund in dieser Welt geben würde, nur Israel würde alles richtig machen. Das ist mitnichten der Fall. Aber wir sehen schon sehr, sehr krass, ja, eigentlich schon vor dem Moment nach dem 7. Oktober, als Israel noch gar nicht sich wehren konnte, dass der israelbezogene Antisemitismus da wieder aufgeflammt ist, dass eben Israel dämonisiert, delegitimiert und mit doppelten Standards beurteilt wurde. Zum Beispiel ganz konkret in der Gestalt, dass noch eben vor dem Moment, bevor Israel sich wehren konnte gegen den Terror der Hamas, gesagt wurde, da findet ein Genozid an den Palästinensern statt. Also wir treffen das leider sehr, sehr häufig an, dass Israel oder andersrum, dass antisemitische Aussagen dann eben unter dem Deckmantel der sogenannten Israel-Kritik, ich setze das in Anführungsstrichen, da kamoufliert daherkommt. Und es ändert aber nichts daran, an der Tatsache, dass eben der Jude gemeint ist. Und in dem Fall dann eben die Aussagen einfach nur gemünzt werden auf Israel, auf den Juden unter den Staaten.
Herr Trikol, nach dem 7. Oktober gab es ja ganz widerliche Glorifizierungsdemonstrationen von Hamas-Anhängern auf deutschen Straßen. Pro-Israel-Demonstrationen waren dagegen eher selten oder zumindest sehr viel kleiner. Warum fällt es den Deutschen schwer, sich gegen Judenhass zu stellen?
Ja, das ist eine große Frage, die sehr schwer wahrscheinlich zu beantworten ist. Das ist mir auch aufgefallen. Ich unterrichte auch an der HU. Wir hatten ja auch einige Diskussionen. Ich bin in engem Kontakt. Kollegin von mir, Debbie Hartmann, ist Leiterin des Hauses der Wannsee-Konferenz. Mit ihr bin ich im engen Kontakt. Ich habe viele Bekannte und Freunde auch, die für den Zentralrat der Juden aktiv sind und mit denen ich dieses Thema auch bespreche. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, und auch ich unterschätze das immer dann, wenn es mal so einen Moment der Stille gibt oder so eine Phase, in denen wir weniger Vorkommnisse haben, neige ich dann wohl auch manchmal das zu unterschätzen, wie tief verwurzelt der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft ist und war. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, was aufbricht, und das mag ein Grund sein, was aufbricht für dieses Aufbrechen, ist auch dieses Fallen von Sprachbarrieren. Also ich würde vermuten, dass wir vor dem Erstarken auch des Rechtsextremismus und dann Extremismus à la Couleur, das ist ja auch noch mal vollkommen zu Recht gesagt worden, aber das ist ja doch sehr noch mal erstarkt in den letzten Jahren, und dass das, was wir in dem, was im politischen Raum sagbar ist, aber auch im gesellschaftlichen Raum, strengere Maßstäbe in der Gesellschaft inhärent hatten. Also dass einfach vieles nicht geäußert werden konnte, ohne dass man befürchten musste, ich rede jetzt nicht von strafrechtlichen Konsequenzen, aber zumindest von sozialen Konsequenzen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Und mein Eindruck ist der, dass jetzt das, was unter der Oberfläche und sowieso gebrodelt hat und vorhanden war, sich jetzt wieder besser äußern kann, weil durch Social Media, durch Parteien, durch Personen solche Hasskommentare, diffamierende Äußerungen gegenüber Gruppen und Menschen überhaupt wieder, und das muss man wohl so auch bezeichnen, salonfähiger geworden sind. Und mein Eindruck ist schon auch der, dass sich damit auch der Antisemitismus wieder leichter artikulieren kann. Das Bedrohliche ist ja eigentlich, und das zeigt sich, dass er in solchen hohen Prozentzahlen, das muss man sich mal vorstellen, ein Fünftel der deutschen Gesellschaft, das Bedrohliche ist, dass er ja offensichtlich in ähnlichen Größenordnungen einfach immer vorhanden ist. Und das zeigt ja, glaube ich, auch, gibt sich auch viele wissenschaftliche Diskussionen, inwieweit ist Rassismus und Antisemitismus das Gleiche etc. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, es zeigt nochmal, dass der Antisemitismus eben durch seine Fundierung, die ja auch sehr stark religiös fundiert ist, und seine Wurzeln, die ja sehr, sehr alt sind, offensichtlich auch noch mal eine ganz besondere Dimension hat, die wir sehr, sehr ernst nehmen müssen.
Mhm. Herr Engel, wenn wir da noch mal auf diese Demonstrationen schauen, dann kommt der Antisemitismus ja auch ein Stück weit mit Israel-Kritik daher. Und das ist so eine Allianz zwischen muslimischen, vielleicht auch islamistischen und linksgerichteten Antisemitismus. Wie lässt sich diese Allianz von den ja sehr unterschiedlichen Gruppierungen eigentlich erklären?
Naja, das ist zumindest erstmal eine sehr, sehr verblüffende Allianz, die in der Tat stattfindet bei den sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen auf der Straße, aber auch an sehr, sehr vielen Universitäten und Hörsälen. Und es ist ja ziemlich verblüffend. Also ich muss da aber auch dazu sagen, dass häufig das Problem auch schon bei der Berichterstattung anfängt. Ich bin Journalist. Laufe auch immer mal wieder bei den sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen mit. Und viele Journalistenkollegen schreiben dann eben auch immer, dass es pro-palästinensische Kundgebungen gewesen sein sollen. Wenn ich mitlaufe und wenn ich die ganzen Polizeiberichte und Videos von diesen Demonstrationen sehe und mir die anschaue, und ich tracke die sehr, sehr häufig, unsere Zeitung auch, also andere Redakteure bei unserer Zeitung auch, dann komme ich und dann kommen wir zu dem Schluss, dass das in den allermeisten Fällen, zumindest in Berlin, eben nicht pro-palästinensische Demonstrationen sind, sondern israelfeindliche, terrorverherrlichende und antisemitische Demonstrationen. Ich will sagen, es fängt schon bei der Sprache an. Es würde doch niemand von uns Journalistenkollegen sagen, ja, bei einer NPD-Kundgebung zum Beispiel, das sei eine pro-deutsche Kundgebung gewesen. Warum heißt es dann, eine pro-palästinensische Demonstration sei das gewesen? Ich wäre ja glücklich, wenn es pro-palästinensisch wenn es pro-palästinensische Demonstrationen sein würden. Es gibt ja überhaupt gar nichts dagegen zu sagen. Im Gegenteil, es wäre so wünschenswert, wenn es pro-palästinensisch wäre. Denn es muss natürlich eine friedliche Lösung her im Gazastreifen, dass eben auch die Zivilisten in Gaza in Frieden und in Freiheit leben können mit den Israelis. So, ich will sagen, es fängt mit der Sprache an. Wir müssen da sehr, sehr deutlich sein. Wir müssen da klar und deutlich sein. Und ich finde auch, es ist die Pflicht von denjenigen linken Aktivisten, da wirklich ganz genau hinzuschauen, mit wem laufe ich denn da mit. Und es ist offenkundig, welch Geisteskind ja die Demonstranten sind, sei es auf der Straße oder in den Hörsälen und an den Universitäten. Und ich glaube, da kann man eben nicht mehr davon sprechen, dass es da irgendwie ein Missverständnis ist. Also da gibt es schon ja eine ganz klare Allianz, auch mit großer Überzeugung. Und ich glaube, die Begründung ist, das wäre jetzt ganz kurz, nochmal in Kurzform die Beantwortung Ihrer Frage, wir müssen uns vergegenwärtigen, ja, dass der Prozentsatz des Antisemitismus oder der Antisemiten in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Das sind 20% pro, 20% plus X und leider betrifft das auch die sehr gebildeten Schichten.
Herr Dreykull, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Würden Sie sagen, da liegt auch ein Missbrauch des Demonstrationsrechts vor und müsste man da viel stärker durchgreifen oder härter durchgreifen?
Ja, die Frage ist für mich schwierig zu beantworten, weil es ja die Einstellungen nicht verändert. Also sobald es bei Demonstrationen zu Gewalttätigkeiten kommt oder zu Straftaten, muss man dagegen einschreiten. Ich weiß nur nicht, ob eine Einschränkung des Versammlungsrechts jetzt würde ja alle möglichen Gruppen beschneiden. Ich bin aber kein Jurist und ich bin auch keine Experte dafür. Allerdings glaube ich, in jedem Fall die wirksame Methode ist in jedem Fall zu versuchen, an die Wurzeln dieser Einstellungen zu gehen und dagegen anzugehen.
Herr Engel, wir kommen schon.
Wenn ich das ergänzen darf, da habe ich, wenn ich das ergänzen darf mit einem Satz. Ich muss schon sagen, dass es Aufgabe des Staates ist, ja, diesen rechtsfreien Raum eben ja zu schließen und diese Demonstration nicht zu ermöglichen. Natürlich, das Demonstrationsrecht, die Meinungsfreiheit ist ja zu Recht eines der höchsten Güter bei uns in Deutschland und in der Demokratie. Wenn wir aber seit dem 7. Oktober flächendeckend sehen, dass dieses Recht auf Demonstrationsfreiheit systematisch missbraucht wird, finde ich schon, muss da auch der wehrhafte Staat ja seine Zähne zeigen und die alte Poppersche Losung, keine Toleranz für Intoleranz. Ich glaube nämlich, ja, die Antidemokraten, in diesem Fall die Islamisten und Linksextremisten, die wissen genau, wo die hinwollen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir als Demokraten wissen da nicht so genau, wo wir hinwollen und ja, wissen nicht so genau, ob wir da unsere Demokratie wirklich verteidigen sollten.
Herr Dreykull, nie wieder ist jetzt, heißt es. Das klingt gut, aber wird es auch wirklich gelebt?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Wir müssen sowieso bei dem Begriff nie wieder und nie wieder ist jetzt die Abwandlung sehr genau hinsehen. Denn nie wieder stammt von den Überlebenden, die an den Orten ihres Martyriums sehr nachvollziehbar und sehr verständlich gesagt haben, das darf nie wieder passieren. Das, was ihnen passiert ist und vor allem das, was ihren ermordeten Kameraden oder Kameradinnen passiert ist. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir das adaptieren, das nicht zu einem beliebigen Begriff machen. Was heißt denn nie wieder? Heißt das nie wieder Auschwitz oder heißt das nie wieder Antisemitismus oder heißt das nie wieder Diskriminierung von Minderheiten oder von Personen? Um das nochmal aufzugreifen, nie wieder Demonstrationen in der Art und Weise, wie sie jetzt gegen Israel mit antisemitischer Stoßrichtung laufen. Und dann werden wir ja schnell feststellen, gut, nie wieder Auschwitz, also nie wieder Vernichtungslager auf deutschem oder auf deutschem Boden oder auf europäischem Boden, deutsche Konzentrationslager. Das wird leichter einzulösen sein als nie wieder Antisemitismus. Da sind wir dann schon gescheitert. Insofern, glaube ich, brauchen wir bei nie wieder eine sehr genaue Definition dessen, was wir eigentlich meinen. Vor allem deshalb, weil wir eben sehen müssen und was wir jetzt eben auch mit Nachdruck wahrnehmen, dass wir bei vielem, was da eigentlich mitschwingt bei nie wieder, eben nicht das erreichen, was wir eigentlich erreichen müssten. Was uns noch mal mahnt, wirklich sehr aktiv zu bleiben.
Herr Engel, auch an Sie die Frage. Nie wieder ist jetzt. Das klingt gut, aber inwiefern wird es auch wirklich gelebt?
Ja, also der Satz nie wieder ist richtig. Der Satz nie wieder ist jetzt ist auch richtig. Und wir müssen uns in dem Zusammenhang vergegenwärtigen, dass Antisemitismus ja nicht erst mit Auschwitz anfängt. Antisemitismus findet auch da statt, wenn jüdische Studenten sich nicht mehr trauen, an ihre Universitäten zu gehen und dort zu studieren. Und auch das stellt ein großes Problem dar. Also nie wieder ist richtig, nie wieder jetzt ist auch richtig. Und danach müssen wir auch handeln dann und tatsächlich das nicht nur ja als schicken Hashtag in die sozialen Medien posten.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse und ich weise gerne auf unsere Reihe Jahrhundertzeugen hin. Inzwischen ist die 8. Folge mit Eva Umlauf erschienen. In dieser Reihe werden Holocaust-Überlebende nach ihrer Geschichte gefragt und diese wird mit Graphic-Novel-Bildern erzählt. Sie finden dies auf unserer Seite phoenix.de, aber auch in den Mediatheken von ARD und ZDF. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch bei Phoenix. Vielen Dank.